Das Versteck des Häuptlings. Nun hatten sie die frische Spur. Nun konnten sie einen Zulu verfolgen, der sie vielleicht ins Hauptquartier des Häuptlings führen würde. Voraussetzung dafür war freilich, dass der Flüchtling sich sicher fühlte und keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen traf. Deshalb gingen Bipi und Jan Grotbohm zunächst wie zwei unerfahrene Greenhorns vor. Sie tappten hinter ihm her, traten auf Zweige, zwängten sich durch prasselndes Gebüsch und wichen dann, lärmend, einander zurufend, von der Spur ab, als seien sie auf eine falsche Fährte geraten. Nach einer Weile kehrten sie leise zur richtigen Spur zurück. Es zeigte sich, dass ihre Taktik richtig war. Der Zulu fühlte sich sicher, offenbar nicht mehr verfolgt, denn er hatte seine Fährte nun nachlässig verwischt. Er war erst im Sichtschutz des Gebüschs knapp unterhalb der Vegetationsgrenze gelaufen und dann über einen Steilhang hinweg in den nackten Fels hinaufgestiegen. Bipi übernahm die Spurensuche. Jan Grotbohm blieb hinter ihm, stieß mehrmals den vereinbarten Schrei des Schakals aus und hinterließ Wegzeichen, damit die herbeigerufenen Patrouillen schnell aufschließen konnten. Den ganzen Tag über und nachts bei Vollmond blieben Bipi und Jan Grotbohm dem Flüchtling auf den Fersen. Seine Spur war gut zu sehen, drohte aber von dem nach Mitternacht aufkommenden Sturm bald verweht zu werden. Zudem war zu dieser Jahreszeit ständig mit Regen zu rechnen. Und Regen hätte die Spuren gänzlich verwaschen. Bipi und Jan Grotbohm durften keine Zeit verlieren, durften sich keine Rast gönnen und nicht auf Verstärkung warten. Im Morgengrauen kletterten sie, immer der Fährte des Flüchtlings folgend, durch einen kaminartigen Einstieg auf ein Hochplateau, wo sie zwischen Gesteinstrümmern und Klippen mehrere Trittspuren von Männern, von Frauen, sogar von Kindern entdeckten. Höchst ungewöhnlich in unwegsamem Gelände, doch auf dem Drakensberg, wo üblicherweise kein Mensch hinaufstieg, zweifellos war ein geheimes Lager in der Nähe, ein Versteck von Rebellen, die allen Grund hatten, sich aus besiedelten Gebieten fernzuhalten. Höchste Vorsicht war geboten, als die aufgehende Sonne dem Drakensberg wie eine Bühne beleuchtete, war an weitere Verfolgung nicht mehr zu denken. Bipi und Jan Grotbohm versteckten sich in einer Felsennische und warteten auf den Abend. Tagsüber beobachteten sie einige Zulus, die über das Hochplateau streiften und von den Felsenrändern aus in die Tiefe blickten. Die Eingeborenen kamen alle vom südlichen Teil des Plateaus und kehrten auch dorthin wieder zurück. Nach Sonnenuntergang schlichen Bipi und Jan Grotbohm in diese Richtung, bis sie eine Grotte entdeckten, in die unzählige Fußspuren mündeten. Die Grotte erwies sich als enger Durchschlupf, der auch bei Dämmerung schon völlig dunkel war und auf treppenförmige Felspartien steil abwärts in einen von Lagerfeuer erhellten Bergkessel führte. Mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder waren dort zu sehen. Die Nizulus Versteck? Bipi wollte gerade umkehren und auf dem Hochplateau draußen auf die Patrouille warten, die während der Nacht wohl eintreffen würde. Doch da grellte unmittelbar vor ihm ein Alarmschrei. Ein Wachposten! Seine schwarze Gestalt war im Dunkeln nicht erkennbar gewesen. Nun löste er sich aus dem Schatten und rannte zu den Lagerfeuern. Eine Sekunde lang überlegte Bipi, sollte er sich zurückziehen oder angreifen? Bei seinem Rückzug würde das Lager unverzüglich geräumt werden. Die Nizulu könnte flüchten. Sein gefährlicher Einfluss bliebe bestehen. Ein Angriff bot die Möglichkeit, die Nizulus Einfluss zu brechen. Aber war ein Angriff zu riskant bei dieser Übermacht? Bipi setzte alles auf eine Karte. Mit gezogenem Revolver, gefolgt von Jan Grotbohm, drang er in den Talkessel. Im Nu war er von Männern und Frauen umringt. Er drehte sich um und rief einige Kommandos zur Grotte, als würde dort eine Übermacht britischer Soldaten verborgen sein. Ein Bluff, der freilich nur im ersten Augenblick wirksam war. »Sagen Sie den Leuten, dass sie sich ergeben sollen! Schnell!« rief er Jan Grotbohm zu, der sogleich übersetzte. Hunderte von Gestalten rührten sich nicht. Offensichtlich, unschlüssig, blickten sie erst auf Bipi, dann zur Grotte, wo sich freilich kein Soldat zeigte. Der Bluff war durchschaut, der Überraschungseffekt war verpufft. Niemand sprach ein Wort. Ein Kind auf dem Arm der Mutter begann zu weinen. Bipi zog die Perlenkette, das Geschenk des sterbenden Zulu-Mädchens, aus der Uniformtasche und reichte sie dem Kind, das danach griff und zu weinen aufhörte. Wieder war es ruhig. Im Hintergrund schrillte jäh seine Stimme. Kurz, energisch, ein Kommando offensichtlich. Wie ein Ruck ging's durch die Krieger, doch keiner verließ seinen Platz. Sieht aus wie Befehlsverweigerung, dachte Bipi. Nochmals die schrille Stimme im Hintergrund. Diesmal wütend, überschnappend und wie keine Bewegung der Zulu-Krieger. Und dann Gedränge, Gerempel, Gehetze. Dort, wo die Stimme zu hören gewesen war. Einige Gestalten flitzten zur Grotte und waren gleich darauf verschwunden. In diesem Augenblick lösten sich Männer und Frauen wie aus einer Erstarrung. Sie begannen zu tanzen und zu singen. Ein Zulu-Krieger, an seinen Straußenfedern auf dem Kopf als Unterhäuptling erkennbar, trat auf Bipi zu und überschüttete ihn mit einer Flut von Worten. Eingeborenen Dialekt, unverständlich für Bipi. Er hörte nur manchmal den Namen Dini Zulu. Jan Grotbrum übersetzte. Der Mann sagt, das hier ist Dino Zulus Versteck. Dino Zulu war es, der im Hintergrund ein Angriffskommando geschrien hat. Seine Krieger sollten über uns herfallen, doch keiner hat ihm gehorcht. Daraufhin ist Dino Zulu mit einigen Angehörigen geflüchtet. Nun sind Männer und Frauen wie erlöst, wie befreit. Deshalb tanzen und singen sie. Alle Krieger wollen auf unsere Seite gegen Dino Zulu weiterkämpfen. Es war wie in einem Ballsaal, wird Bipi später in seinem Report schreiben. Deshalb bezeichnet man auch heute diesen Talkessel als Ballsaal und die Grotte mit dem treppenförmigen Einstieg als Treppe zum Ballsaal. Die beiden Namen sind auf heutigen Landkarten des Drakensbergs im Maßstab 1 zu 100.000 zu lesen. Dini Zulu hatte nun keine Chance mehr. Nach 2 Stunden etwa trafen die anderen Patrouillen im Bergkessel ein. Mit ihnen begann Bipi die Hetzjagd auf den Häuptling, der seine Verfolger ständig auf den Fersen keine Zeit hatte, Spuren zu verwischen. Als seine Fluchtrichtung bekannt war, sandte Bipi 2 Patrouillenmitglieder nach Port Natal mit der Bitte, an den Oberkommandierenden alle verfügbaren Truppen zum Kesseltreiben einzusetzen. Dini Zulu verkroch sich wie ein gejagtes Tier in den Sensabusch, wo er umzingelt wurde und schließlich um Gnade flehend sich ergab. Bei seiner Gefangennahme überreichte er Bipi unter Werfungsgeste sein Häuptlingshalsband, eine Schnur mit verknüpften Holzstückchen. Bipi wurde für seinen Husarenstreich vorzeitig zum Major befördert. Das Häuptlingshalsband, das sie wie eine Ordenskette trug, wird später noch eine Rolle spielen. Der schwarze König und die Galgenvögel. Die Kunde von Dino Zulus Verhaftung lief durch ganz Südafrika und wirkte wie ein Wunder. Alle Zulus, die unter seinem Einfluss gestanden hatten, gaben den Widerstand auf und schlossen Frieden mit Briten und Buren. Der Geheimbund illegaler Sklavenhändler und Goldgräber indes sorgte weiter für Unruhe. Nachdem die Desperados keine Unterstützung der Zulus mehr hatten, wandten sie sich an die Swazi, ein friedlebendes Volk, das Viehzucht betrieb, Zuckerrohr erntete und jedem Ärger mit Weißen aus dem Weg ging. Der unerfahrene Swazi-König Umbanden, erst 14 Jahre alt, verweigerte den Goldgräbern und Sklavenhändlern zwar militärische Hilfe, ließ sie aber mit Geld und guten Worten zum Verkauf eines Territoriums im Südwesten seines Königsreiches überlisten, und zwar genau an der Grenze zu Natal und Transvaal. Somit hatte der Geheimbund eine sichere Operationsbasis. Von dort aus konnten die Desperados Beutezüge ins Gebiet der Briten und Buren unternehmen und, wenn es brenzlig wurde, sich in das von Kolonialmächten respektierte Hoheitsgebiet von Swasiland zurückziehen. Ihr Terrain wurde zum Sammelbecken krimineller Existenzen. Etwa 3000 Goldgräber und Sklavenhändler hielten sich dort verschanzt, bedrohten Natal und Transvaal, terrorisierten die Swazi und kidnappten Eingeborene für den Sklavenhandel. eine neue Pestbeule zu schwären in Südafrika. In seiner Not wandte sich König Umbaden an den britischen Residenten mit der Bitte um Vermittlung. Der Resident bestimmte Oberst de Winton zum Leiter einer Untersuchungskommission und Oberst de Winton erbat sich vom General Smith, den Kampf gegen die Nizulu zu bewerten, Major Baden-Powell als Stellvertretenden. BP ging die Aufgabe mit Elan an. Einerseits reizte es ihn, den Eingeborenen zu Recht und Frieden zu verhelfen. Andererseits sah er eine einzigartige Chance, Briten und Buren zu verbünden. Denn nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Er entwickelte einen Plan, der es ermöglichte, Zug um Zug den gesteckten Zielen näher zu kommen. Seinem Vorschlag entsprechend reiste die Kommission, bestehend aus Oberst de Winton, BP, einem Advokaten und 25 Mann Begleitkommando, zunächst zu den damals 52-jährigen Burenpräsidenten Paul Ohm Krüger, einem Mann von hoher Intelligenz, wohl überlegt, ruhig und mit imponierender Ausstrahlung, wie BP ihn später beschreiben wird. Paul Ohm Krüger war sogleich zum Gespräch bereit, bot sogar Unterstützung im Kampf gegen das Gesindel an und versprach während der Aktion gegen den Geheimbund keinen Verstoß in den von Briten besetzten früheren Burenfreistaat Natal zu unternehmen. Dann reiste die Kommission ins Swasiland, wo sie König Umbaden mit Gesprächsführern des Geheimbundes in der königlichen Residenz an einem Verhandlungstisch zusammenbrachte. Die Residenz war eine größere Bambushütte, der Verhandlungstisch eine Steinplatte. Stühle gab es keine. Die Verhandlungsteilnehmer hockten auf dem Boden im Kreis um die Steinplatte herum. Zuerst zeigten sich die Galgenvögel der Gegenpartei anmaßend. Sie pochten auf ihren Kaufvertrag, den sie, wie ehrenwerte Bürger nach Recht und Gesetz, abgeschlossen hatten. »Nach welchem Gesetz?«, fragte der Advokat, der die britische Kommission begleitete. »Nach englischem oder holländischem Recht oder nach dem Recht von Swasiland.« »Für wen halten Sie uns? Wir sind ehrenwerte Bürger«, sagte der Verhandlungsführer des Geheimbundes, ein Bilderbuchgangster mit Augenklappe. »Wir schließen doch keinen Vertrag nach dem Gesetz von Wilden. Wir verhandeln gesetzestreu nach Recht und Gesetz von Kolonialvölkern. Was denken Sie denn sonst?« Also wurde der Vertrag nach englischem oder holländischem Gesetz geschlossen. »Sie können es sich aussuchen, nach englischem oder nach holländischem Gesetz, ganz nach Belieben, jedenfalls nach dem Gesetz einer dieser beiden Kulturvölker.« Mit diesen überheblichen Worten hatten sich die Galgenvögel in eine Falle manövriert, denn der Advokat stellte sachlich fest, das englische und holländische Recht verbietet Verkaufsabschlüsse mit einem Minderjährigen. König Umbaden ist minderjährig, erst 14 Jahre alt. Der Kaufvertrag ist ungültig. Die Gesprächsgegner steckten ihre Halunkengesichter zusammen, flüsterten, erbaten eine Verhandlungspause, zogen sich zurück, fluchten, gestikulierten, beschwichtigten einander und kamen wieder zum Verhandlungstisch. »Wir haben bezahlt, wie es sich gehört, wie im Vertrag abgemacht, in barer Münze.« »König Umbaden wird Ihnen das Geld zurückgeben. Er hat sich uns gegenüber schon dazu bereit erklärt. Sie werden das Geld nehmen und aus seinem Land verschwinden. Und wir werden dafür sorgen, dass König Umbaden sein Recht behält.« »Wer ist das? Wir?« »Briten und Buren.« »Briten und Buren sind verfeindet. Wir sind einig. 3000 Mann. Unser Grundbesitz ist befestigt. Wenn uns die Briten angreifen, fallen ihnen die Buren in den Rücken. Wenn die Buren uns angreifen, fallen ihnen die Briten in den Rücken. Wer immer uns angreift, er beißt sich die Zähne an uns aus und kriegt das Messer eines Kulturvolkes in den Rücken gestochen. Irrtum. Briten und Buren werden einander nicht angreifen, wenn es darum geht, illegalen Sklavenhandel, unrechtmäßige Ausbeutung der Goldfelder und vertragswidriger Landbesitz in Swasiland zu verhindern. Briten und Buren sind sich einig. Wie lange, fragt sich Bipi im Stillen, wie lange werden sie wohl einig sein? Genau 3 Monate lang. Die Goldgräber und Sklavenhändler zogen aus Swasiland fort, kehrten nicht mehr in den für sie unsicheren Süden zurück und entfalteten ihre kriminellen Aktivitäten im nördlichen Mosambik. Nach 3 Monaten stand fest, dass die Bedrohung durch den Geheimbund beendet war. Und kaum war der gemeinsame Feind bezwungen, dann ging es wieder los mit den Streitigkeiten zwischen Briten und Buren. Die weiteren Entwicklungen sollte BP vorerst nicht in Afrika erleben. Sein Onkel General Smith wurde nämlich im Jahre 1890 als Oberbefehlshaber der britischen Truppen in Südafrika abgelöst und zum Gouverneur von Malta befördert. Naheliegend, dass er seinen Neffen BP mitzunehmen wünschte. Protektion, eher die Kehrseite verwandtschaftlicher Beziehungen. BP wollte nämlich lieber in Afrika bleiben. Der Onkel wollte ihn dabei behalten. Der Onkel war sein Vorgesetzter und Befehl war Befehl. Am 1. März 1890 starteten General Smith und Major Baden-Powell von Port Natal
ihrer Majestät.
Malta, eine kleine Inselgruppe im Mittelmeer, 361 Quadratkilometer groß, verkarstet, kaum bewachsen, ohne Wald, ohne Bodenschätze, war seit jeher ein von Eroberern Phönikien, Byzanz, Arabien, Rom und der Normandie hart umkämpfter strategischer Stützpunkt zwischen Europa und Afrika. 93 Kilometer von der sizilianischen und 288 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt. Im Jahre 1590 gab Kaiser Karl V. die Insel dem von Rhodos vertriebenen Johanniterorden als Lehen. 1798 kam Napoleon Bonaparte, der die Johanniter vertrieb, und 2 Jahre später wurden seine Truppen von Maltesern mit Hilfe der Briten wieder vertrieben. Seit 1814 war Malta britische Kolonie und Flottenstützpunkt, und seither langweilten sich tausende britischer Marinesoldaten in der Hauptstadt La Valletta. BP ging sogleich daran, die Langeweile zu bekämpfen. Er organisierte Theateraufführungen, Gesangsabende, Sportveranstaltungen und, mit Hilfe eines Militärarztes, die freiwillige Truppenausbildung für Erste Hilfe. Auch setzte er Soldaten bei Grabungsarbeiten an Ruinen und den von Kriegen zerstörten Palästen ein. Denn er vermutete unter den Trümmern noch Zeugnis der vielfältigen von Besatzungsmächtigen auf die Insel gebrachten Kulturen. Die Ausbeute war sensationell. Eine Sammlung von phönikischen, arabischen, byzantinischen, normannischen und römischen Kulturdenkmälern. Vor allem Skulpturen und Reliefs, die er im Palais San Antonio von La Valletta ausstellte und damit den Grundstein für das spätere, weltberühmte Museum bildete. An einem Maitag des Jahres 1891 holte ihn eine Ordonnanz von Ausgrabungsarbeiten in den Konferenzraum neben dem Offizierscasino. Dort wartete ein Fremder in Zivil, der, obschon das Zimmer von Jalousie gegen die Sommerhitze abgedunkelt war, die Sonnenbrille nicht abgenommen hatte und sich vom ersten Anblick an dermaßen unauffällig benahm, dass Pipi spontan dachte, so unauffällig kann sich nur ein Agent vom Intelligence Service benehmen, ein Mitglied des britischen Geheimdienstes. Tatsächlich stellte sich der Mann als Abgesandter des Intelligence Service vor. Der Auftrag hatte, BP einen versiegelten Brief zu übergeben. BP brach den Kuvert auf und las, dass er die mündlich vorgetragenen Befehle des Überbringers dieser Botschaft auszuführen habe und im Übrigen zu strengster Geheimhaltung verpflichtet sei. Gelesen? Fragte der Fremde. Bibi nickte.
Und sogleich wurde ihm der Brief aus der Hand genommen, zerrissen und über einem Aschenbecher verbrannt. Dann begann der Mann, flüsternd einen offensichtlich auswendig gelernten Text herzuleiern. Sie sind vom Kriegsministerium aufgrund ihrer bisherigen Erfolge ausersehen, im Auftrag des Intelligence Service in Italien, Albanien, Griechenland, der Türkei, in Bosnien und Herzegowina geheime Nachforschungen über Befestigungsanlagen, Waffenpotenzial und Truppenstärken auszustellen. Wie Sie wissen, befindet sich Großbritannien mit den Regierungen dieser Länder nicht im Krieg. Großbritannien unterhält dort sogar Botschaften mit Militärattachés, die natürlich nur das erfahren und zu sehen bekommen, was sie sehen und erfahren sollen. Es ist nun Ihre Aufgabe, Sir, in der Rolle eines Zivilisten mehr Informationen auszukundschaften. Wie Sie es machen, das soll ich Ihnen mitteilen. Ist Ihre eigene Sache und Ihre eigene Verantwortung. Die Regierungen dieser Länder dürfen unter keinen Umständen erfahren, dass Sie Geheimagent Ihrer Majestät, der Königin Victoria, sind. Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, im Falle einer Gefangenennahme Ihren wirklichen Namen, Ihren Offiziersrang und Ihre Zugehörigkeit zur britischen Armee bekannt zu geben. Sollten Sie es doch tun, so wird unsere Regierung Sie als Hochstapler hinstellen und bestreiten, dass Sie mit Major Baden-Powell identisch sind. Sie dürfen sich nur in unseren Botschaften und auch dort nur dem jeweiligen Botschafter selbst als Geheimagent zu erkennen geben. Nur von dort dürfen Sie Informationen nach London senden. Dort erhalten Sie auch die finanziellen Mittel für Ihre Reise. Aber Geheimagent ist nicht mein... Mehr habe ich Ihnen nicht zu sagen, Sir. Ich habe den Befehl übermittelt, mein Auftrag ist erledigt. Der Fremde zerstäubte die Aschenreste des verbrannten Briefes mit einem Finger, erhob sich, machte eine zivile Verbeugung und glitt aus dem Offizierscasino hinaus, unauffällig, wie er gekommen war, unübersehbar als eine Gestalt des Geheimdienstes. BP, verdrossen über den Spezialauftrag des, versuchte, das Beste daraus zu machen. Als spleniger Schmetterlingssammler und Botaniker, ausgerüstet mit Schmetterlingsnetz, Fachbüchern, Bleistift und Notizblock, ging er auf die Reise. Er versuchte erst gar nicht, sich zu verbergen, sondern kletterte in Nähe der jeweiligen Garnisonen herum und zeichnete von Berggipfeln aus die Befestigungsanlagen, Manöverplätze und Standorte von Kanonen und Munitionslagern. Wenn ihn Offiziere zur Rede stellten, zeigte er ihnen offensichtlich voller Stolz, was er im Notizblock gezeichnet hatte. Schmetterlinge, Insekten, Blätter, Pflanzen. Im lispelnden Tonfall eines Sonderlings gab er scheinbar hochwissenschaftlich, aber völlig unverständliche Erklärung, die er im Augenblick erfand und selbst am wenigsten begriff. Palavernd dozierte er über das in diesem Land von reichen Vorkommen seltener, ja einzigartiger Schmetterlings- und Pflanzenarten und ihrer ganz unglaublichen Abweichung vom System Linné. Dabei stellte er ein erstaunliches Phänomen fest. Je unwahrscheinlicher er sich ausdrückte, desto klüger schätzten ihn die Gesprächspartner ein. Desto bedeutender schien er ihnen. Desto ehrfürchtiger behandelten sie ihn. Und desto weniger versuchten sie, seine Tätigkeit nachzuprüfen oder gar nachzufragen. Wohl aus Angst, sie könnten damit verraten, dass sie kein Wort begriffen hatten. So kam keiner auf die Idee, dass die Zeichnungen von Schmetterlingen und Blättern nichts anderes waren als gut getarnte Landkarten von Befestigungsanlagen, Garnisonen und dem Standort von Kanonen. 2 Jahre lang bereiste BP sein Operationsgebiet. Dann hatte er die Nase voll. Vorübergehend in die Haut eines anderen zu schlüpfen, um eine Rolle im Theater zu spielen, das macht keinen Spaß. Ständig eine andere Rolle zu spielen, um als Geheimagent nicht erkannt zu werden, um andere Leute zu täuschen, das ist nichts für mich auf die Dauer, wird er später schreiben. Er bat den Intelligence Service um Entbindung von seiner Aufgabe und Anfang 1893 wurde er zum 13. Husarenregiment versetzt, das damals noch in England stationiert war und in 3 Jahren etwa wieder nach Indien verlegt werden sollte. Nach 2,5 Jahren Garnisonsleben und Routinediensten bekam BP überraschend den Auftrag, erneut nach Afrika zu reisen. Und das kam so.